Katrin Gmeiner, herzlich willkommen zum Mama Leicht Kongress. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Katrin, du bist zweifache Mama, angehende Sozialpädagogin und auch zertifizierter Schlafcoach für Babys und für Kleinkinder. Und aus eigener Erfahrung kennst du die Herausforderung schlafloser Nächte und dadurch unterstützt du Eltern dabei, mit bindungsorientierten und liebevollen Wegen die Schlafsituation zu verbessern und das ohne schreien lassen, dafür aber mit Verständnis, Empathie und praktischen Strategien für mehr Ruhe, Erholung und ja, Leichtigkeit im Familienalltag. Dazu gekommen. Cut.
Alles.
Katrin, möchtest du uns erzählen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst und welche Herausforderungen ja, du bis jetzt erlebt hast mit dem Schlafen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich habe so ziemlich jede Herausforderung mitgenommen. Meine erste Tochter war ja ein High-Need-Schreibaby, würde ich mal so sagen. Die hat das erste Jahr komplett bei mir in der Trage gelebt. Also Tagschläfchen waren ausschließlich bei mir in der Trage, während ich gelaufen bin. Also sobald ich mich hingesetzt habe, gingen die Augen sofort wieder auf. Ja, es war eine sehr intensive Zeit. Die Abende und Nächte, die waren dann aber noch immer der Höhepunkt. Ich bin ja abends ab 5 ging die Schreiphase los. Da bin ich dann eigentlich stillend, singend, summend, Treppen hoch und runter gelaufen, gut für die Fitness, aber ja, das war's dann auch schon. Und ja, wenn sie dann endlich in der Trage eingeschlafen ist, das war dann meistens so, ja, wo sie noch sehr jung war, tatsächlich erst so 10, 11, dann ging's ans Ablegen und ja, das hat meistens 3 bis 4 Versuche gebraucht und wenn man es dann endlich geschafft hat, dann wird sie meistens im 20-Minuten-Takt wieder wach und dann nachts mindestens jede halbe, dreiviertel Stunde. Und das, ja, das ganze erste Jahr lang. Und nach einem Jahr war ich dann einfach völlig am Ende. Und ja, dann habe ich mich traut, die Situation zu verändern. Und danach habe ich mir gedacht, ja krass, hätte ich es einfach schon früher gemacht und hätte ich einfach davor mal wissen gehabt, weil in der Schwangerschaft, ich habe mich ungefähr nur auf die Geburt vorbereitet. Ich habe gedacht, ach, stillen, das läuft. Ach, schlafen, kein Problem. Ein Kind schläft, wenn es müde ist. Und ja, und dann habe ich gedacht, hey, ich will anderen Eltern auf jeden Fall auch helfen, das zu schaffen, weil ja, ich war danach einfach ein anderer Mensch. Also, wenn man mal wieder ein paar Stunden am Stück schlafen hat, dann war das einfach ja, ein anderes Leben gefühlt.
Ja, das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Eltern auch mit dir identifizieren können und diese Situation total nachempfinden können, wenn ja sie monatelang, vielleicht auch jahrelang Schlafmangel haben. Und viele Eltern kennen dieses häufige nächtliche Aufwachen, ewiges Einschlafen. Und was würdest du sagen, welche Ursachen kann es dafür geben? Wann ist es normal? Wann ist es nicht normal?
Das kommt immer ganz auch aufs Alter drauf an. Also wenn man noch ein ganz frisch geborenes Baby hat, dann ist es ganz normal, dass die immer wieder aufwachen, gerade auch, weil die am Anfang noch gar nicht diesen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Das heißt, die wissen gerade gar nicht, ist jetzt Tag oder ist jetzt Nacht. Deswegen ist da immer super, am Anfang die ersten ja 9 Wochen die Kinder bei den Tagschläfchen wirklich im Hellen schlafen zu lassen. Und wenn sie dann älter sind, so ab 3 Monaten auch wirklich die Tagschläfchen im Dunkeln machen zu lassen, damit sie da einfach besser zur Ruhe kommen in der Dunkelheit. Dann, wenn sie dann älter sind, dann kann es auch an mehreren Faktoren liegen. Zu viel Tagschlaf, zu wenig Tagschlaf, gibt es eine starke Einschlafassoziation. Da gibt es so unglaublich viele Gründe, weshalb es auch immer wichtig ist, ganz individuell auf seine eigene Situation zu schauen. Weil da gibt es leider nicht diesen einen Tipp, der für alle gilt. Und es ist auch so, manche Babys, die schlafen öfter am Tag mit kurzen Schläfchen und dann gibt es Babys, die schlafen eher weniger am Tag, aber machen dafür oder machen weniger Tagschläfchen, aber schlafen dafür länger am Stück. Also das ist total individuell.
Ja, ich glaube, diese Vorlagen, die es gibt mit den Wachphasen und Schlafphasen, wie denkst du darüber und wie kann man sich Elternteil dann nicht verrückt machen? Weil es war bei mir persönlich auch so, dass mein Kind, mein erster Sohn, tagsüber total lang wach war und auch ganz kurze Schlafphasen hatte, aber dafür nachts dann total lang geschlafen habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich so verrückt gemacht, weil so steht ja, so lang sollten die Wachfrauen sein. Was ist deine Erfahrung dazu? Gibt es da sogenannte Vorgaben? Sind die gut oder ist das wirklich total individuell?
Also wenn es jetzt so ist wie bei dir und der Schlaf an sich gut klappt, dann würde ich das auf jeden Fall beibehalten. Das Problem ist, es gibt Babys, die zeigen absolut keine Müdigkeitsanzeichen oder viel zu früh oder viel zu spät. Und dann sind Wachphasen einfach eine super Orientierung, weil wenn man dann immer ins Blaue versucht, eine Einschlafbegleitung zu machen, dann sind am Ende alle fix und fertig und die Nächte sind dementsprechend unruhig. Deswegen sind altersgerechte Wachzeiten super praktisch, aber man muss sie dann immer auf sein Kind beziehen. Das heißt, die Mischung aus Wachzeiten und die Müdigkeitsanzeichen helfen extrem. Also wenn Kinder oder wenn Erwachsene überhaupt nicht die Müdigkeitsanzeichen von den Kindern lesen können, ist es super praktisch, sich mal diese Wachzeiten anzugucken und dann mal nach dieser Zeit das Kind zu beobachten. Und wenn man dann merkt, jetzt war der richtige Zeitpunkt, dann kann man da langsam so ein Muster erkennen und dann weiß man, okay, wenn mein Kind das und das macht, dann ist Zeit fürs Bett. Wenn es geht, dann habe ich nur eine halbe Stunde. Wenn es sich durchstreckt, dann bin ich viel zu spät dran zum Beispiel.
Mhm. Genau. Du hast Müdigkeitsanzeichen erwähnt. Was sind da so ganz typische Müdigkeitsanzeichen?
Also die typischen kennt, glaube ich, jeder. Gähnen, Augenreiben. Was nicht so typisch ist, was aber ganz viele Babys machen, ist an den Haaren ziehen oder an den Ohren ziehen. Oder sie fangen an, bei der Mama an den Haaren zu knibbeln. Super angenehm. Und dann noch der Blick ins Leere. Spielsachen sind uninteressanter, sie weichen eher den Blick aus, werden tollpatschiger, das merkt man gerade bei so einer Halbjährigen, die laufen dann ständig gegen die Tür oder so, weil sie einfach müde sind und nicht mehr so im Griff haben oder kippen im Sitzen einfach um. Schluckauf ist tatsächlich auch noch ein Anzeichen oder wenn sie sich auch ganz wie so an der Nase reiben. Also da gibt es wirklich total viele und ganz wichtig ist auch, manche Kinder, die zeigen ganz viele davon, manche zeigen ganz wenig davon. Und manche zeigen gar keine. Also da auch nicht verrückt machen, wenn jetzt keins dieser Anzeichen, wo ich gesagt habe, bei eurem Kind zutrifft.
Okay. Und wie können Eltern zum Beispiel auch erkennen, die Wachphasen von ihrem Baby dem Alter entsprechen? Und was empfiehlst du da, um einen guten Rhythmus zu finden?
Also an sich, klar, es gibt ja diese Tabellen, wo man das findet. Aber das alleine, darauf würde ich mich nicht verlassen, sondern man erkennt immer, wann schläft das Kind ein. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche mein Kind zum Schlafen zu bringen, wie lange braucht es, bis es wirklich einschläft? Schläft es unter 5 Minuten ein, dann kann es sein, dass ich zu spät dran war. Braucht es wirklich 15, 20 oder gut über 20 Minuten, dann war man viel zu früh dran. So perfekt ist so zwischen 5 und 15 Minuten, wenn es einschlafen braucht. Und ein nächster wichtiger Faktor ist dann auch das Aufwachen. Also wenn sie wirklich zufrieden und ja ausgeschlafen aufwachen, dann weiß man, das war perfekt, das hat gut gepasst.
Du hast eben das Einschlafen erwähnt. Was ist da so dass die ideale Einschlafbegleitung tagsüber als auch dann nachts? Und welchen Unterschied gibt es da auch im Alter? Weil du hast auch das Tragen erwähnt, dass du im ersten Jahr deiner Tochter viel getragen hast. Das ist auch für Kinder, glaube ich, auch ratsam in den ersten Monaten vor allem, dass sie ganz nah an der Mama sind. Was ist da so deine Erfahrung dazu?
Also bei der Einschlafbegleitung ist die Koregulation sehr, sehr wichtig. Und koregulieren tun wir über unsere Atmung, über unseren Herzschlag und über unsere Hautspannung. Ja, das Tragen ist oder das Stillen ist da perfekt. Man hat Hautkontakt, man hat Körperkontakt. Sie hören, wie wir atmen, sie hören, wie unser Herz schlägt, sie spüren uns. Da ist das am Anfang eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Die wenigsten Kinder können einfach so im Liegen einschlafen in den ersten paar Monaten. Und die brauchen auch Hilfe, weil und damit Kinder einschlafen können, müssen sie sich sicher und wohl fühlen. Das heißt auch, dass auch ältere Kinder oft noch Begleitung brauchen, weil das ist für die wie ein Abschied in den Schlaf jetzt quasi. Und ab welchem Alter man das dann verändern kann, das kommt komplett aufs Kind drauf an. Es gibt Kinder, die gehen mit 2, 3 Jahren allein ins Bett, mehr oder weniger. Und es gibt Kinder, die brauchen mit 6 Jahren auch noch eine Kuscheleinheit. Und beides ist total normal. Abends werden die ganzen Reize vom Tag verarbeitet. Deswegen ist die abendliche Einschlafbegleitung ist sehr, sehr wichtig. Viele Kinder, gerade wenn sie älter sind, wollen dann noch über den Tag reden, den Tag verarbeiten. Und da finde ich es wichtig, dass man den Kindern da auch die Möglichkeit gibt, das zu tun. Mhm. Dass man da nicht sagt, so, jetzt hören die Toni-Box oder ich gehe dann raus. Klar, wenn man mehrere Kinder hat, dann ist das oft so, dass man sagt, okay, ich bringe jetzt erst den Kleinen ins Bett. In der Zeit hörst du die Toni-Box und wenn sie dann einschlafen, ist es okay. Aber dass man denen einfach immer mal wieder anbietet, hey, jetzt gibt's auch Kuschelkontakt, jetzt können wir nochmal so richtig den Bindungstank gemeinsam auffüllen. Genau, und das ist natürlich auch wichtig, das muss man nicht alleine machen. Da kann man auch den Papa oder den anderen Partner oder andere enge Bezugspersonen mit einbeziehen oder Geschwister untereinander können sich auch abends so gegenseitig runterbringen, wenn sie älter sind.
Mhm. Und du hast auch einmal kurz auch Schlafassoziationen erwähnt. Was gibt es da für welche? Welche sind da so ganz typisch für Kinder oder die Eltern noch verwenden oder gebrauchen sozusagen, ohne sich dessen bewusst zu sein?
Schlafassoziationen kann so ziemlich alles sein. Also auch wir Erwachsene haben oft welche. Also ich zum Beispiel, ich liebe es einzuschlafen, wenn ich ein Hörbuch höre oder brauche immer mein Kissen. Wenn ich einen Urlaub fahre, habe ich immer mein Kissen dabei und wenn ich das vergesse, dann ist das erstmal echt blöd. Und Assoziation hilft uns auch. Bloß gibt es Assoziationen, die für uns als Eltern irgendwann sehr anstrengend werden können. Das heißt, wenn die Assoziation ist, man muss, also das Kind kann nur im Tragen einschlafen oder das Kind kann nur in der Brust einschlafen oder nur auf dem Petsyball hüpfend oder nur Kniebeugen machen, Treppen laufend. Da gibt es alles Mögliche. Das sind aber diese Elternabhängigen. Es gibt auch elternunabhängige Einschlafassoziationen, wie zum Beispiel die motorisierte Federwiege oder eine Soundbox. Da gibt es viele Dinge, die auch zu einer Assoziation führen können. Mhm, mh. Und eine Assoziation, wie gesagt, ist an sich überhaupt kein Problem, sondern hilft ja den Kindern eigentlich einzuschlafen. Also an sich ist es, hilft uns das dabei. Aber bei manchen ist die so stark verstärkt, dass sie dann wirklich nach ein paar Zyklen immer wieder aufwachen und das Gefühl haben, sie brauchen das jetzt wieder zum Weiterschlafen.
Okay. Was sind da so ganz typische Schlafassoziationen aus deiner Erfahrung?
Also, das sind eigentlich die stärksten, das sind die typischen, weil das sind die, wo die Eltern am meisten belasten und das heißt nur Brust. Also wirklich stündlich aufwachen, immer nur wieder mit der Brust einschlafen, tragen. Mhm. Nachts immer wieder aufstehen, das Kind tragen und dann irgendwie versuchen abzulegen, ohne dass es wach wird. Das sind so die Hauptherausforderungen. Oder auch der Petsyball. Federwiege wird auch immer mehr Thema, weil immer mehr eine motorisierte Federwiege haben. Mhm. Und die Kinder dann eben immer diese Bewegung drin haben. Und die brauchen sie dann oft zum Weiterschlafen. Mhm. Oft, nicht immer. Also viele können in der Federwiege einschlafen und ich schnapp sie mir und lege sie ins Bett. Mhm. Bei manchen geht's nicht. Und bei manchen geht's eine Zeit lang und oft ist so ab 8, 9 Monate oder ab einem Jahr so ein Cut, wo sich dann so eine Einschlafassoziation nochmal richtig stark verstärkt, wo erst dann dieses häufige Aufwachen kommt, obwohl es davor monatelang gut gegangen ist.
Mhm. Und was würdest du jetzt einer Mama empfehlen, die das gewohnt ist, eben, dass ihr Baby an der Brust einschläft und jetzt schon ziemlich übermüdet ist, weil ja, das Baby eben nächtlich aufwacht, was du vorhin erwähnt hast, weil es nur so gewohnt ist, einzuschlafen an der Brust. Was gibt es da so für Schritte, dass man das Kind begleitet, sich von dieser Schlafassoziation zu trennen und eine, also lernt, auch sich selbst, also selbstständig, selbst in den Schlaf zu begleiten, mit Hilfe natürlich von den Eltern. Was gibt es da so für Techniken, für Strategien?
Also beim Einschlafstillen muss man erstmal ein bisschen unterscheiden. Also Einschlafstillen, das hat die Natur sich gedacht und die hat sich das richtig gut gedacht, weil das ist was super Entspannendes für beide. Man legt sich dahin, stillt und irgendwann schläft das Kind ein. Und deswegen würde ich auch am Anfang nicht, sobald das Kind auf der Welt ist, sofort schauen, dass das Kind nicht an der Brust einschläft, sondern wirklich zulassen. Und erst dann, wenn man merkt, jetzt wacht das Kind wirklich ständig auf. Dann kann man entweder schauen, okay, kann ich es mir in einem Familienbett oder so bequem machen, dass es mich nicht weiter stört? Oder man sagt, nee, also ich kann so einfach nicht schlafen. Dann darf man was verändern. Die Stillbeziehung die besteht aus zwei Teilen, aus der Mama und dem Kind. Und wenn es für irgendeinen Part irgendwann nicht mehr passt, dann darf man was verändern. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch darf. In den ersten 6 Monaten würde ich schauen, dass man trotzdem weiterhin viel stillt, weil es in dem Alter, das ist die ja ausschließlich bei den meisten erstmal die Nahrungsquelle. Und da würde ich sie auf jeden Fall viel stillen lassen. Nachts beim Einschlafen könnte man natürlich schon anfangen, die andere Assoziation zum Beispiel mit einzubauen. Also zu deiner Frage, was kann ich machen, um davon wegzukommen? Ich würde erst eine zweite hinzufügen. Das heißt, ich würde beim Stillen zum Beispiel immer ein Lied summen. Oder ich würde, das wäre jetzt erstmal eine Verschlechterung, aber bei manchen hilft es tatsächlich ganz gut. Ich trage das Kind während dem Stillen. Und dass die zweite Assoziation da ist. Und im nächsten Schritt könnte man es dann so machen, dass man sagt, okay, ich still jetzt mein Kind und summe nebenzu und dann kurz bevor es einschläft, docke ich es langsam ab und versuche es dann nur mit Gesang, den, wo es schon kennt, in Schlaf zu bringen oder eben durchtragen. Also ich still das Kind zum Runterkommen, aber biete ihm dann eine andere Möglichkeit an, wie es dann in den Schlaf kommen kann. Oder ich sage, ich still mein Kind vorm Wickeln, dann wickel ich es, mach's fertig und dann versuche ich es anders in den Schlaf zu bringen. Und das kann jetzt erstmal tragen sein. Und wenn das dann ohne Brust klappt, kann man das Tragen langsam ausschleichen lassen. Wie dann die Schritte genau ausschauen, ob man das mit 3 Schritten macht, mit 10 Schritten macht, das ist super individuell. Da kommt es ganz stark aufs Kind drauf an, wie das Veränderungen aufnimmt. Und ganz stark auf die Eltern drauf an, weil die müssen sich wirklich bei jedem Schritt ganz sicher und wohlfühlen, damit sie es auch umsetzen können. Weil wenn die eine Unsicherheit ausstrahlen, ja, dann weiß das Kind gar nicht mehr Bescheid. Weil das denkt sich jetzt erstmal, hey Mama, ich kann doch nur in deiner Brust einschlafen, jetzt gib mir die doch. Und wenn man die dann verweigert, dann denkt sie sich auch schon mal, boah, gut, und jetzt? Wie soll ich jetzt einschlafen? Und da muss man den Kindern halt dann wirklich liebevoll und sanft den Weg zeigen, wie es auch anders geht. Und da kommt es dann auch wieder auf den Charakter von den Kindern drauf an. Manche akzeptieren sowas besser und manche, die zeigen wirklich richtig ihren Frust. Und da ist es wichtig, immer dabei zu bleiben, ruhig zu bleiben, sie zu beruhigen, Körperkontakt zu geben. Wir geben immer Körperkontakt, wir lassen sie nie allein im Bett schlafen, nie allein im Bett schlafen, irgendwann schon, aber nie allein im Bett liegen. Wir begleiten den ganzen Prozess. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr stillen, nicht zum sagen, also ich bin jetzt ein Wochenende weg, Papa, mach du das mal. Das ist fürs Kind ein bisschen schwierig, weil es geht ja um die Beziehung zwischen Mama und Baby. Wieso soll der Papa das irgendwie regeln? Also das müssen schon die zwei Parteien verständlich ausmachen. Und auch für den Papa ist es überhaupt kein cooler Start, dass er mal die Kinder ins Bett bringen darf. Aber das hört man nur ganz oft von Ärzten eben, dass die sagen, ja, fahren Sie ein Wochenende weg, dann werden Sie sehen, haben Sie keine Probleme mehr. würde ich nicht so machen. Genau. Aber wie individuell so ein Weg ausschauen kann, muss man wirklich erarbeiten. Und da ist ganz wichtig, dass, also ich schaue da bei meinen Coachings wirklich ganz stark, dass da dass ich so eine Richtung vorgebe, wie sie, wie man es angehen könnte. Und die Eltern, ich mache die Coachings am liebsten mit Mama und Papa, dass die dann wirklich sagen, okay, wir machen zuerst den Schritt und den Schritt und den Schritt, weil ich kenne die Kinder ja nicht. Ja. Und die wissen, wie sie ihr Kind am besten auch ohne Brust zum Beruhigen bekommen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass es von den Eltern rauskommt. Und ich würde auch nicht beim Nachtschlaf anfangen, sondern ich würde immer beim best funktionierenden Tagschlaf anfangen, die Veränderung.
Du hast auch was ganz Wichtiges angesprochen, dass du eigentlich auch gleich auch in deinen Coachings zeigst, dass Eltern auch ihren Instinkten vertrauen dürfen, was das Baby angeht, was auch diese Bedürfnisse vom Baby angeht. Weil oft haben auch First-Time-Eltern dieses Gefühl, ja, ich habe keine Angst, ich bin total überfordert, ich weiß nicht, was mein Baby eigentlich will, ich hole mir jetzt jemanden, der professioneller ist oder der mehr Erfahrung hat. Und das ist, glaube ich, da ganz wertvoll, dass du sagst, die Eltern wissen das, sie spüren das instinktiv, was das Kind eigentlich, was es genau braucht, wie es am besten in den Schlaf findet. Und ja, das ist ganz wichtig auch für jede Mama, die zuhört und die jetzt vielleicht auch ein Neugeborenes hat und diesen Druck spürt, ja, ich weiß es nicht. Hast du da auch vielleicht kurz auch ermutigende Worte an eine Mama, die sich vielleicht auch so fühlt? Wie kann sie trotzdem sich selbst auch vertrauen, dass sie das auch schon richtig gut macht?
Also ich glaube, jede Mama, die gibt immer ihr Allerbestes und jede Mama macht das natürlich das, was am besten klappt. Und solange das für beide passt, also für Baby und Mama und dem Rest von der Familie, dann würde ich da auf gar keinen Fall was ändern. Verunsichert werden wir, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, nur von irgendwelchen ungefragten Ratschlägen von außen. Von irgendwelchen sagen, also ab einem halben Jahr, was, du schläfst immer noch nicht durch? Oh, also irgendwas machst du falsch. Oder was, an der Brust schläft dein Kind nur ein oder du stillst immer noch. Das sind so Themen, wo ich mir denke, ja, es geht doch niemandem was an. Und daher kommt eigentlich auch die Verunsicherung und man muss sich da einfach selber vertrauen, weil man merkt es, wie unterschiedlich die Kinder sind. Manche Kinder, die brauchen halt einfach ganz viel Mama, ganz viel Brust, ganz viel Tragen, ganz viel Regulation und andere Kinder, ja, die wollen so ein bisschen mal für sich ein bisschen in der Ecke rumkruscheln und Sachen entdecken und die haben überhaupt kein Problem mehr zu Oma zu gehen. Und manche, die sind halt ganz fest Mama. Und die Mamas, die wissen ganz genau, wann sie welchen Schritt gehen können, wann sie selber auch bereit sind. Weil wenn du selber nicht bereit bist, die Veränderung anzugehen, dann wird es auch nicht funktionieren. Ich habe in meinen Kennenlerngesprächen manchmal Mamas, die sagen, ja, mein Kind wacht stündlich auf und ich muss jetzt abstillen. Und dann, was? Und dann frage ich oft, ja, wieso? Ja, dass das Kind durchschläft. Ja, aber ist Quatsch. Ja, aber die und die sagen das. Und dann, ja, jetzt mal ganz ehrlich, stört's dich? Nee, aber alle sagen, wenn ich jetzt nichts ändere, dann kriege ich mal richtige Probleme. Gut, ja. Dann braucht ihr kein Coaching. Und dann spreche ich dir einfach gut zu und sage, du machst es gut, mach weiter. Und wenn es dich irgendwann belastet, dann meldest du dich wieder. Und es tut mir so leid, weil ich weiß, dass es da ganz viele da draußen gibt, die sich nur auf Aussagen, dass die Ratschläge von Leuten kriegen, die sich noch auf Aussagen beziehen, die früher in die Welt gerufen wurden, dass einfach die Leute schneller wieder arbeiten können. Und wo einfach nicht die Kinder im Vordergrund stehen, sondern einfach nur, dass die Eltern arbeiten können, dass die Eltern genug Schlaf haben, dass sie Leistung bringen können, dass die Kinder nebenher laufen müssen. Und auch dieses Kinder können nach 6 Monaten durchschlafen. Ja, rein physiologisch. Wird es klappen, aber ich meine, wir können auch 4 Tage ohne Trinken und 30 Tage ohne Essen leben. Will es jemand machen? Nein.
Ja. Weil das ist für uns ein Beispiel.
Ja, das ist für unseren Körper eine absolute Katastrophe. Wir würden es überleben, aber es wäre nicht gut für uns. Und so kann man sich das bei Kindern auch vorstellen. Es gibt Kinder, die brauchen da nachts keine Nahrung mehr, klar. Von sich aus, dann ist das was anderes, aber es gibt viele Kinder, die brauchen bis zum ersten Lebensjahr auf jeden Fall noch nächtliche Nahrung. Und dann gibt es welche, die wollen auch bis zu 2 Jahren immer mal nur einmal trinken oder so.
Der gesellschaftliche Druck rund um Schlaf und um die ersten paar Jahre ist groß, vor allem für junge Mamas, vor allem für Mamas, die zum ersten Mal eben Mamas geworden sind. Also man lernt das dann auch tatsächlich. Ich kann auch den Mamas Mut machen. Man lernt tatsächlich auch, sich selbst zu vertrauen. Und du darfst dir vertrauen und du kennst dein Baby und dein Kind am besten. Und ich würde noch gerne, mich würde auch noch interessieren, Stichwort Schlafumgebung und Rituale. Was empfiehlst du da? Was ist da eine ideale Schlafumgebung? Was ist da für Rituale, die wichtig sind und Rituale, die man total weglassen sollte? Wie zum Beispiel, weiß nicht, bei älteren Kindern wären schon vielleicht vom Schlafen gehen. Genau, was ist da deine Erfahrung?
Im Endeffekt, es wird immer so ein Hype um das Einschlafritual gemacht. Im Endeffekt braucht man eins, wo zu einem passt. Es muss nicht eine Stunde gehen, es muss keine halbe Stunde gehen. Manchmal reicht einfach Viertelstunde, 20 Minuten locker aus. Und ich würde es immer so wählen, dass es auch woanders machbar ist. Also, es gibt Einschlafrituale. Da sagt man, okay, ich tue jetzt Abendessen, dann gibt's eine Babymassage. Während der Babymassage leuchtet der Sternenprotektor Himmel und die Melodie summt im Hintergrund. Danach wird noch durch den Raum getanzt und ja, es ist was Wunderschönes, klar. Und das kann man mal machen, aber es muss nicht so sein. Also man muss da wirklich mal den Druck rausnehmen. Es muss nicht immer ein Bad sein, es muss nicht immer eine Massage sein. Es reicht einfach nur, bisschen Körperkontakt, bisschen kuscheln, schöne Momente zum haben. Harmonie am Abend bringt unglaublich viel. Die Lichter langsam zu dimmen. Ab abends keine Dauerbeschallung mehr. Also nicht mehr die ganze Zeit die Tonibox, die im Hintergrund läuft. Man kann sich nur mal so eine halbe Stunde vorher so richtig austoben, dass die ganze Energie draußen ist, weil Energie muss raus. Und danach sollte man wirklich runterfahren, wirklich so einen Sinkflug starten. Wie schon gesagt, Lichter dimmen, auf Medien blaues Licht verzichten, grelles Licht verzichten und dann den festen Ablauf. Weil fester Ablauf gibt Sicherheit und wir haben ja vorher schon gesagt, Schlaf ist wie ein Abschied, da müssen sich die Kinder total sicher und geborgen fühlen. Und deswegen ist ein fester Ablauf oft ganz gut. Aber es reicht völlig aus, wenn man sagt, okay, man geht Zähne putzen, je nachdem wie alt sie sind. Danach wird gewickelt, da gibt es dann noch eine ganz kleine Fußmassage. Währenddessen kann man, wenn man möchte, irgendein Lied laufen lassen oder eine Spieluhr, dass sie wissen, ah, jetzt war ich runter, jetzt geht es dann langsam ins Bett. Dann kann man von mir aus noch ein Buch lesen oder einfach durch den Raum kurz laufen, aus dem Fenster gucken und von mir aus den Kuscheltieren gute Nacht sagen. Dann geht es wirklich ins Bett und dann zu einschlafen. Also man braucht da kein Hexenwerk. Genau.
Und für alle Mamas, wo das Interesse jetzt geweckt ist und sie zuhören und sagen, wow, ich würde gern mehr von der Katrin erfahren, was ist da der beste Weg, sich mit dir zu verbinden?
Eigentlich könnt ihr bei mir einfach per Instagram schreiben. Ich heiße k.s.schlafcoaching. Da kann man mir einfach eine Nachricht schreiben oder über meine Website kann man ein Kontaktformular quasi ausfüllen, wenn man mal sagt, oh, ich würde mal gern telefonieren, weil ich habe da so eine Herausforderung und ich weiß nicht, was für mich das Richtige wäre. Ein Kurs, eine kurze Schlafberatung oder wirklich ein längeres Coaching, das schaue ich mir dann immer ganz individuell an. Deswegen gibt es auf meiner Homepage keine festen Kurse, wo man buchen kann. Genau. Und ansonsten kann man mir auch direkt per WhatsApp schreiben. Auf meiner Website findet man auch direkt meine Handynummer. Genau. Ich glaube, das sind alle Wege. Genau.
Ich werde alle Links, die du jetzt auch erwähnt hast, unterhalb des Videos verlinken. Und Katrin, hast du noch zum Schluss ermutigende Worte an alle Mamas, die hier zugeschaut und zugehört haben?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens, ihr macht das toll und ihr lasst euch davon niemanden reinreden. Keiner kennt euer Kind so gut wie ihr. Aber denkt auch an euch und schaut wirklich, dass ihr euch auch entlasten könnt. Ihr müsst das nicht alles alleine tragen, also die ganze Verantwortung. Ihr müsst es nicht alles selber managen. Ihr habt noch vielleicht einen Partner oder eine Oma oder einen Opa, wo euch da unterstützen könnt und Gott, jetzt kommt die Sonne, kleinen Moment. Ich sehe nichts mehr jetzt. Und lasst es auch zu. Und das Unterstützung geben heißt nicht immer das Kind abgeben, sondern das heißt einmal, man bringt Essen vorbei. Man hilft beim Wohnungsputzen und. Gerade wenn ihr nur ganz kleine Babys habt, ihr müsst euer Baby nicht abgeben. Ihr könnt so einfach der Oma sagen, boah, bitte Fenster putzen oder irgendwas, was euch gerade belastet. Die machen das auch gerne. Man muss sich nur mal trauen zu fragen. Und wenn irgendwelche Ratschläge kommen, kann man auch wirklich sehr freundlich antworten. Überlegt euch da gleich mal ein paar Antworten, wie zum Beispiel, wow, danke für deine Ansichten, aber ich habe da ein bisschen andere, deswegen machen wir es gern so. Oder ja, ich weiß dein Rat wirklich zu schätzen, aber ich habe für mich einen anderen Weg gefunden und den würde ich gern gehen. Also einfach sich trauen, dahinter zu stehen, die Verantwortung nicht abzugeben. Ihr habt die Verantwortung und ihr schafft es. Und wenn ihr irgendwo Fragen, Unterstützung braucht, egal bei welchem Thema, dann holt euch einfach Hilfe. Hört euch mal die Sachen an. Es gibt mittlerweile so tolle Angebote und nutzt die. Das ist kein Zeichen von Schwäche.
Absolut. Ja, vielen Dank, liebe Katrin, für deine Worte und vor allem für deine ermutigenden Worte. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute für deine Arbeit und Gottes reichen Segen.
Vielen, vielen Dank.